Moin, grüezi, grüß Gott und hallo. Die Landratte begrüßt euch zu einem kleinen Zwischenstopp. Und ich, Rainer Schuler, bin bekannterweise euer Laberfeuer-Host. Nein, ich habe mich nicht dem Datum vertan, denn eigentlich ist die nächste Folge, die 76. erst nächste Woche wieder on air. Aber heute, am 16. Juli 26, ist es auf den Tag genau 5 Jahre her, dass Lenti und Leute geboren wurde. Ich lag bei genau so einem Sommerwetter wie heute auf der Gartenliege. Und mir schoss ein Gedanke durch den Kopf. Lenti und Leute, was für ein Titel. Erst dachte ich an ein Buch, dann an einen Podcast. Ich sprang auf, kritzelte mögliche Gäste zusammen und als ich bei weit über 25 Namen war, stand fest, ich werde Podcaster. Nach über einem Jahr Vorbereitung kam dann im November 2022 die allererste Folge raus. Mit Volker Lapp, der Outdoor-Legende. Und ich weiß es noch wie heute, dass ich morgens noch im Dunkeln beim Gassigehen mit meiner Ranja mit zittrigen Fingern Spotify öffnete und meinen Namen eintippte. Oh Mann, mir standen die Tränen in den Augen, als ich meinen und Volkers Stimme hörte. Sie ist bis heute meine meistgestreamte Folge, weil so viele von euch bei Lenti und Leute gerne ganz vorne angefangen haben. Zum 5. Geburtstag der Idee gibt es sie deshalb zwischendurch noch einmal. Ich wünsche euch viel Freude beim Wiederhören und danke, dass ihr seit so vielen Jahren mit dabei seid.
Und da sehe ich von links so ein Sprinter, da schon die wilden Bremsmanöver machen. Der hat uns gesehen und bremste da und naja, ich bin noch durchgekommen und den Frank hat es erwischt und da war eine Delle in der Tür von, ja, bis zur Verkleidung. Ne? Das hat er mit dem Kopf da reingehauen und er hatte auch keinen Ton mehr von sich gegeben. Ne? Und ich dachte, er ist tot. Ne?
Moin, grüß Gott und hallo liebe Leute da draußen. Ihr hört hier den Podcast Lenti und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landratte. Ihr seid hier heute in meiner allerersten Folge und zu Gast ist Volker Lapp. Volker ist in der Szene als eine echte Offroad- bzw. besser noch eine Outdoor-Legende bekannt. Und da er als sein allerliebstes Hobby Lagerfeuer machen angibt, passt er natürlich hier perfekt zu unserem Campfire Talk to Go. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich gerade ihn als ersten Gast gewinnen konnte. Volker wird einigen von euch bekannt sein als Autor des mittlerweile in der 40. Auflage erschienenen Buchs »Wie helfe ich mir draußen«, welches eben auch seinen legendären Ruf als Outdoor-Experte begründet. Unser Schwerpunktthema heute ist aber eben seine Teilnahme 1984 an der Camel Trophy. Hierzu muss man vielleicht erläutern, dass Anfang der 80er Jahre die Reklame für Zigaretten und Tabak in Zeitungen, Kino, Fernsehen und so weiter verboten wurde. Und Rezma Tobacco bzw. Camel hatte dann die Idee, so als Marketing-Gag eine Camel-Trophy ins Leben zu rufen, weil für diese Camel-Trophy konnte man natürlich werben, schön in ganzseitigen Anzeigen, erschien dann immer das Camel-Logo und so weiter. Und wir hatten damals durchaus Interesse dort mal daran mal teilnehmen zu können. Es gab da nämlich immer ein kleines Teilnahmekärtchen, da haben wir immer nachgeschaut, haben das ausgefüllt und weggeschickt. In der Hoffnung, dass man dann eben an dieser Camel Trophy als ausgeloster Teilnehmer mit dabei sein konnte. Volker ist das auf anderem Wege geglückt, was wahrscheinlich auch sinnvoller war. Und genau darüber werdet ihr heute mehr erfahren. Und ich sage nur eins, macht euch jetzt am Lagerfeuer bequem und hört den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei. Ja, so Volker, hallo. Du bist heute mein erster Gast im allerersten Podcast von mir. Der Podcast heißt Lenti und Leute. Das ist jetzt fast irgendwo auch ein Experiment. Nichtsdestotrotz bin ich ganz, ganz stolz darauf, dass du als echte Offroad- oder eben Outdoor-Legende hier dich bereit erklärt hast, bei mir mitzumischen. Im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen, was du alles gemacht hast. Und da würde ich natürlich gerne mal damit anfangen, wo kommst du her sozusagen? Wo bist du aufgewachsen? Was waren so deine ersten, vielleicht auch beruflichen Schritte, damit wir mal ein Bild davon bekommen, was dein Leben, wo dein Leben gestartet ist?
Tja, ich bin in Hanau geboren und habe mich schon sehr früh für die Jagd interessiert, also sprich Wald. Habe schon ganz früh meine Eltern genervt, dass ich gern einen Hund hätte. Habe ich 3 Jahre habe ich sie genervt, dann durfte ich mir einen Dackel kaufen
Okay.
und den habe ich dann auch ausgebildet, war dann in dem Tackle Club Kleinauheim das jüngste Mitglied.
Ja, da gibt es ja sogar eine Überschneidung. Ich hatte auch wirklich einen kleinen Deckel und war auch damit auf Ausstellungen.
Ja, der Mann war nicht so schön, weil er eine Warze auf der Nase hatte, aber sonst war er prächtig und hat alle Tiere gefangen, die er nicht fangen sollte.
Gut. Und so bist du in das in den Outdoor-Bereich schon das erste Mal, also du hast vorhin Wald gesagt, eingetaucht.
Ja, das war, meine Eltern haben mich an sich immer da gefördert, wobei wir keine jagdliche Familie waren. Aber ich durfte dann immer in so ein Forsthaus im Odenwald in Urlaub fahren, 3, 4 Tage. Der hatte auch einen Dackel, da kam ich dann auf diesen Hund und dann bin ich mit dem auf den Hochsitz gegangen und habe dann nach den Rehen geguckt und so und fing danach an, Feuerchen zu machen und so. Also ich habe das alles von der Pike auf so selbst mir mehr oder weniger beigebracht, weil ich ja an sich kein Typ bin, der so in einen Verein geht. Ich wollte dann damals Bergsteiger werden, aber habe an sich gar nicht gewusst, wie das geht. Aber in irgendeinen Alpenverein, da wollte ich nicht rein. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war dieser Dackelclub dann, weil ich da halt die Prüfungen machen konnte.
Okay, aber eine Ausbildung, was hast du als Ausbildung gemacht? Weil du bist ja hinterher auch in die Outdoor-Entwicklung gegangen, sozusagen.
Naja, gut, ich habe Gymnasium gemacht, dann bin ich von dem Gymnasium auf die Realschule, hab dann wollte Förster werden, hab danach die Prüfung bestanden und aber die wollten, dass ich dann praktisch so in dieses Kaufmensch-Thema reingehe. Das war ziemlich enttäuschend für mich, weil ich das ja gar nicht wollte und auch nicht so mir liegt. Und mein Vater wollte auch, wenn nicht, dass ich in den Privatforst gehe. Also das war alles so ein bisschen durcheinander damals. Und dann habe ich eine Schlosserlehre gemacht, was sich im Nachhinein als ganz toll dargestellt hat, weil ich in meinem kommenden Beruf dann immer den Leuten so ein bisschen überlegen war, weil ich wusste, was eine M8er Schraube ist und wie ein Gewinde geschnitten wird und wie geschweißt wird und so. Und habe dann Ingenieurschule gemacht, aber nicht so ganz fertig, weil die Bundeswehr mich dann holen wollte, weil ich praktisch mich nicht abgemeldet hatte, weil ich vorzeitig ausgelernt hatte. Und dann bin ich aus der Ingenieurschule raus und habe dann nochmal Abitur gemacht im Wirtschaftsgymnasium. Und das war an sich dann eine ganz gute Mischung. Ich hatte so ein bisschen Technik und ein bisschen kaufmännische Ausbildung und bin dann praktisch in die Automobilindustrie, zuerst zu Volvo, dann, nee, zuerst zu Honda, Motorräder verkauft, dann zu Volvo, also Sales Promotion für Zubehör und Ersatzteile und danach dann zu VW, dann irgendwann, danach habe ich mich dann selbstständig gemacht, aber dazwischen habe ich da dann schon so die ersten größeren Reisen gemacht.
Okay, ja, das ist doch eine interessante Sache. Wo waren denn deine ersten Auslandserfahrungen jetzt neben dem vielleicht Campen mit deinen oder Reisen mit deinen Eltern, wo waren denn deine ersten Ziele?
Naja, die erste Sache, die ich wollte zum Eiger laufen und bin dann durch den Schwarzwald per Anhalter und habe mir aber dann mit einer Beil in den Fuß gehackt und dann wurde ich wieder von den Eltern, die ja immer wieder da waren, abgeholt.
Okay.
Und naja, ich war dann viel so, halt so kleine Touren, so viel per Anhalter gemacht. Ich habe auch damals gedacht, ich mache nie anderes als per Anhalter, heute würde ich es nicht mehr machen. Aber so, es ändert sich ja mit der Zeit, dass man auch so seine Einstellung ändert. Und so die erste größere Reise hatte ich dann mit dem T2 zum Nordkap und so mit 30 PS. Manche, das war ja alles noch Gravel Roads da in Schweden, Finnland. Dann musste man teilweise die Steigungen rückwärts fahren, weil er vorwärts nicht hochkam. Und
Wie alt warst du da ungefähr?
ja, so 18, so um 20, ja.
Okay. Ja, damals waren T2 ganz normale gebrauchte Fahrzeuge,
Ja, das
sogar
waren so uralte Kisten.
Lieferwagen, genau,
Ja.
34 PS, ne?
Ja, 30
Und
hatte ich und den
genau.
hatte ich mir von einem Freund geliehen. Ja, und so fing das halt alles an, weil ich habe damals natürlich sehr viel, es war damals auf der einen Seite hat mich Motorsport wahnsinnig gereizt, aber Geld hatte ich natürlich keins. Aber parallel habe ich halt dieses ganze Waldzeug, dass ich halt gern draußen war. Und das war an sich ziemlich schwierig. Ich habe dann praktisch immer so zwei Leben geführt. Ich habe dann angefangen, so ein NSU umzubauen. Also haben wir mit Slaloms angefangen und so kleine Bergrennen und dann so kleine Rundstreckenrennen. Und dann habe ich mit dem Peter Seigel, haben wir mal einen Nürburgring 19 Runden gefahren, so eine Nachtveranstaltung mit dem Tausender NSU.
Okay.
Das Ding hatte, glaube ich, 43 PS, aber immerhin haben wir den schnellsten Slalom gefahren. Ja, und so, ich merkte allerdings dann, dass das mit dem Motorsport halt, das kommst du mit dem Popo nicht hoch. Das ist so viel Geld, was du da versenkst. Und ich habe dann in der Schulzeit Taxi gefahren. Und ja, also
Um das zu
ich habe
finanzieren.
irgendwann, ich habe dann Schrott-NSUs gekauft, habe die zerlegt und habe die Anlasser in die Lichtmaschinen und die Türen verkauft. Aber das war alles ein harter Job. Also der Motorsport ist wirklich nur, wenn du richtig Geld hast, ne? Und dann habe ich das auch aufgegeben
Ja, beim
und habe mich da.
NSU-Rennstall anfangen, den gab es wahrscheinlich noch nicht so.
Bitte nochmal.
Da müsste sie beim NSU-Rennstall anfangen und den gab es wahrscheinlich so noch nicht.
Ja, auch selbst mit NSU, selbst so ein TT, ich meine, das waren ja richtig tolle Autos damals und da hattest du an sich, wenn du über eine gewisse Klasse gegangen bist, hattest du keine Chancen. Die Dinger, wir sind damals gegen die Gordinis gefahren, die hatten schon 130 PS und wir hatten 100, 103 und ganzen Simca-Dinger und so. Also das war ein hoffnungsloses Thema und ich war dann sehr froh, dass ich dann so von mir auch, bin immer noch schnell auf der Straße gefahren, das hat mir auch Spaß gemacht, macht mir auch heute noch Spaß, aber im Endeffekt war ich dann froh, dass ich irgendwann in diese Geländewagensache so reinkam.
Genau, also von der Rennstrecke auch in die Offroad-Strecke rein. Wie ist das
Ja,
passiert?
genau, ja.
Wie ist das gekommen, dass du
Bitte
dann,
nochmal.
wie bist du dann von der Rennstrecke in die Offroad-Strecke
Naja,
gekommen? Wie
gut,
hast du
Autos
da?
haben mich schon immer interessiert. Und dann, ja, so fing das damals an. Dann gab es ja diese Camel Trophy. Und
Aber
das hat mich da.
was war dein erstes 4x4-Fahrzeug?
Mein erstes 4x4 war ein Petrol. Der 3 Liter.
Nissan Petrol, ja.
Ja, also ohne Turbo. Wie hieß der? 160, glaube ich, ja. Das war mein erstes Auto. Aber dann habe ich ja damals schon die Kurse gemacht. Ich habe diese Expeditionsseminare. Und dann
Also
hat
nicht
das.
nur um zu reisen, also um in ferne Länder zu kommen oder besser zum Nordkap, sondern um damit auch, ja, genau, Expeditionen oder ähnliches
Also
sozusagen zu
mich hat
machen.
es ja nie so interessiert, jetzt jahrelang wegzubleiben, ne? Das ist was mich ja wahrscheinlich unterscheidet von vielen Leuten. Die jetzt mit dem LKW 2 Jahre um die Welt fahren oder 5 Jahre oder so, das hat mich nie so gereizt, weil ich an sich auch zu Hause immer spannende Sachen machen konnte. Und ich war einmal in Amerika, ein halbes Jahr, da haben wir so ein Ford Pinto gekauft. Das ist so ein 2 Liter Ford Kombi gewesen, da sind wir 50.000 Kilometer einmal Amerika rund, also von New York startet nach Mexiko runter, dann auf der anderen Seite hoch, Alaska. Ich hatte ein Schlauchboot dabei und dann haben wir Yukon gefahren das erste Mal und sind dann über Kanada praktisch wieder nach New York zurück. Und das war toll
Wie
und
lange braucht man
das
für sowas?
halb Jahr sind wir gefahren, drei,
Ja,
sechs
oh.
Monate mit dem Freund. Und
Okay.
aber davor hatte ich ja schon so eine Segelsache gemacht, das hat mich ja hauptsächlich interessiert. Das hat mir immer mal so überlegt, dass ich mit dem Schiff, ich habe immer auch Boote gehabt und so ein Segelschiff, das hat mich schon gereizt. Und dann habe ich einen Segelkurs gemacht im Bodensee und habe meinem Kumpel damals, mit dem ich auch die Motorsportsachen gemacht habe, und dann hatte ich so kleine Motorboote, sind wir von da nach Dubrovnik die ganze jugoslawische Küste entlang gefahren mit einem 4,20 Meter Boot mit 200 Liter Sprit drin, da haben wir drauf geschlafen. Und diese Bootsache hat mich immer gereizt, und dann habe ich gesagt zu meinem Kumpel, man könnte doch mal so Hanau, Afrika, Hanau machen. Und dann sagt er, nee, ich bin verheiratet und so, und naja, gut. Ich wusste aber keinen anderen, und irgendwann, so beim Bier, sagt er, hör zu, ich lass mich scheiden. Das sage ich,
Nein.
klasse. Und naja, dann haben wir ab
Ich
dem
hoffe aber
Tag.
nicht nur wegen dieser Möglichkeit, mit dir mitfahren zu dürfen.
Ja, also das war schon, also ich meine, sein Inneres habe ich dann jetzt so reingeblickt, war mir auch egal, aber er sagt, ich lass mich scheiden, wir fahren mit dem Boot weg.
Okay.
Und dann haben wir in Berlin ein internationales Folgeboot gekauft. Also das war natürlich auch wichtig, dass das Boot seetüchtig ist oder zu machen ist.
Wie
Und
groß war das? Also größer, damit man mal eine Vorstellung hat.
7,65 Meter Kunststoffboot, aber keine Stehhöhe und nix und kein Motor, so ein kleiner Außenbord da hinten dran. Also das war schon eine mühselige Sache. Das Ding haben wir in Berlin gekauft und gebraucht und haben es dann nach Hanau geschafft. Ein Kumpel von mir, der hat eine LKW-Werkstatt, da haben wir das Ding reingestellt. Hab dann die Wohnung aufgegeben und hab dann schon ein halbes Jahr in dieser Halle gewohnt auf dem Schiff und habe das dann umgebaut, um das seegängig zu machen. Und
Aha,
sind dann
wow.
von Hanau praktisch die Flüsse runter den Rhein, also Main, Rhein, Mosel, Saone, Rhone, die
Ach
Rhone
so,
runter
wow.
ins Mittelmeer, Côte d'Azur und dann praktisch Korsika, Sardinien, Tunesien und von Tunesien nach Mallorca und von da dann wieder die Küste hoch, also an die spanische Küste entlang und dann wieder die Rhone hoch und haben wir dann 360 Schleusen gejuckelt und sind dann irgendwann wieder nach 9 Monaten in Hanau angekommen. Und das war schon ganz schön so und das hat auch Spaß gemacht.
Ja, aber das ist ja schon ein echtes Aussteigen, was du vorhin sagtest, dass 9 Monate war damals, wie heute vielleicht 5 Jahre, aber das war schon sehr außergewöhnlich, oder?
Ja, gut, das war schon, ja, war schon außergewöhnlich. Aber für mich war es an sich, ich habe das mir immer sowas überlegt und dann habe ich die Möglichkeiten mal so angedacht, ob ich das kann. Ich war auch nie so. Warte mal, ist irgendwas faul hier.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele Nebengeräusche entstehen.
Ja, ich habe eben die Brille abgesetzt.
Okay.
Und ich habe an sich diese Touren, die wir gemacht haben, egal was, immer erst überlegt, ob ich das kann. Und habe dann in dem Rahmen, was ich in meinen Möglichkeiten hatte oder was ich mir gedacht habe, was ich kann, das dann umgesetzt.
Ja, aber du bist
Weißt
schon
du?
ein bisschen an die Grenze gegangen, oder? Nicht nur
Ja,
da,
aber
was du konntest.
meine Eltern hatten an sich immer Angst, aber ich dachte, dass das nicht so risikohaft war, was ich da gemacht habe. Man, was passieren kann, der immer was. Es kann auch die Treppe hier runterfallen. Aber wenn du die Grundsätzlichkeit mal überlegst und was du dir zutraust und das auch vielleicht für dich selbst belegen kannst, dann ist das grundsätzliche Risiko nicht so groß. Wenn ich weiß, was 50 Grad minus bedeuten und ich weiß, was ich für Klamotten brauche, und wenn ich das alles mal erlebt habe, dann kann ich auch im Winter nach Alaska gehen.
Ja, okay, wenn man
Und
es vorher erlebt hat.
das.
Aber jetzt, sag mal, so eine Tour mit einem Segelschiff. Ich meine, dein Bodensee-Schifffahrtspatent heißen die ja, glaube ich, ne? Wenn das, ist da Hochseesegeln inkludiert? Ich meine, das ist ja nochmal ein großer
Nee, da
Schritt.
ist überhaupt nichts inklusiv, aber ich habe immer mich mit Boden beschäftigt und wusste genau, was da auf mich zukam. Und das war an sich, das Risiko war, denke ich, nicht so groß. Natürlich waren da auch spannende Sachen dabei, wo wir Glück hatten. Aber das Gleiche hast du auch hier, wenn du mit dem Fahrrad irgendwo über die Bundesstraße fährst, ne? Also du kannst das einigermaßen planen, das will ich damit sagen. Und wenn du das dir einbildest, das zu können und das auch selbst glaubst
Ja.
und dich dann funktioniert das, ne?
Glaube ich auch. Den Mut, dann hast du dann. Ja, hast du dir selbst zugesprochen, sozusagen.
Also ich habe nie was gemacht, wo ich von vornherein gesagt habe, boah, das schaffe ich nicht oder muss ich Glück haben oder so, das habe ich nie gemacht. Ich habe das immer ziemlich gut durchdacht. Wir haben uns immer, oder ich habe mich mit der Ausrüstung beschäftigt, ich habe das auch, ja zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dieses kleine Motorboot, das war ein winzig kleines Bootchen. Und wir hatten keine Rettungsinsel und gar nichts, und sind da die jugoslawische Küste entlang gefahren. Natürlich hätte irgendwas rammen können und das Ding wäre abgesoffen. Klar, hätte man Pech gehabt. Aber unter normalen Umständen hast du einen Küstenkontakt, du fährst morgens los, du weißt, wo du nachts geschlafen hast und du kannst das Risiko einigermaßen einschätzen. Das ist wahrscheinlich einfacher zu erklären, wenn du heute ja, Skifahren kannst und dann kannst du sagen, den Hang schaffe ich ohne, wenn ich mich irgendwo runterstürze und sage, das Ding ist eine Nummer zu groß, dann wird auch was passieren. Ne? Also auf das Segelschiff zurückzukommen, die größeren Probleme waren an sich auf dem Fluss und nicht auf dem Meer.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Okay, gut. Dann hattest du vorhin schon kurz erwähnt, kam es zur Camel Trophy. Aber genau das ist die Frage. Wie kam es dazu? Hast du das aktiv angestoßen oder ist man auf dich zugekommen?
Nee, du musstest dich bewerben. Ich habe mir aber damals gedacht, dass da irgendeine Sekretärin da sitzt und diese Postkarten, die in den Zeitungen drin waren oder irgendwas mal rausreißt und dann einfach eine Briefmarke draufklebt und an Reynolds Tobacco schickt, dass man da wahrscheinlich keine Chancen hat oder wie ein Lottogewinn.
Aber so hatten wir uns das vorgestellt, mein Freund und ich. Wir hatten da auch mal mit dem Gedanken gespielt, was natürlich abstrus war, dass wir da nur hinschicken müssen und werden dann vielleicht ausgelost.
Nee,
Ja,
nee.
also.
Im Endeffekt läuft das so und es hat auch dann genau gestimmt, dass die Sekretärin, die mit der Camel Trophy keine Ahnung hatte, die auch gar nicht wusste, was da drüben passiert, dann diese Karten da irgendwie nach irgendeinem System nach links oder nach rechts geworfen hat. Oder vielleicht, weil der von der Örtlichkeit gepasst hat, die waren ja immer auch so ein bisschen bestrebt. Einen aus München, einen aus Hamburg und einen aus, was weiß ich, aus Frankfurt zu bekommen, wegen der ganzen PR-Schiene. Und ich habe mir damals gedacht, ich mache da eine Bewerbung, so wie ich mich bei einem Job bewerben würde. Und habe da reingeschrieben, was ich schon gemacht habe und habe reingeschrieben, dass mir das Spaß machen würde und so weiter. Und dann wurde ich dann praktisch genommen, in Anführungsstrichen. Und dann fängt ja erst das eigentliche Thema an.
Aber es waren bis dato erst so deine in gewisser Weise Expeditionen schon, aber das Segelschiff und so weiter, der Amerika-Tour, es waren jetzt aber nicht wirklich, sag mal, Expeditionen in fremde oder in unzugängliche Regionen waren jetzt aber nicht dabei, oder? Vorher.
Naja gut, ich habe ja immer so ein bisschen darunter gelitten, dass ich jetzt nicht der tollste Bergsteiger bin oder der tollste, was weiß ich was. Ich habe wahnsinnig viel gemacht, ich habe gefährt, ich bin geritten, ich habe, wie gesagt, ich war auf dem Mont Blanc, bin ich hochmarschiert, ich habe einfach die Steigeisen mitgenommen, bin da hochmarschiert, ne? War praktisch 48 Stunden später auf dem Gipfel. Und das, ja, und dann. Das habe ich aber irgendwie denen erzählt, dass ich das so mache oder was weiß ich, was sie haben es geglaubt. Und dann gehst du an diese Recruitments und dann testen die dich, ne, ob du Gelände fahren kannst und was weiß ich, was alles. Ja, und dann zum Schluss waren dann vier Deutsche, sind da übrig geblieben.
Das heißt, Moment mal, es gab dann wirklich ein Auswahlverfahren von, jetzt sagen wir mal, 20 oder noch mehr Teams, die da angetreten sind, mit Land Rovern, oder? Das
Ja, das waren alles es war damals alles mit Land Rover und ich weiß nicht, wie viele, es waren Tausende von Leuten, die sich da beworben haben und in die Endauswahl, in diese Recruitments, das kann ich dir heute nicht mehr sagen, aber da waren bestimmt auch 70 Leute oder so, ne? Und dann hat man halt irgendwelche Aufgaben gestellt und die sollst du dann erfüllen im Team oder alleine. Und naja, gut, dann habe ich das halt da gemacht und dann bin ich da immer weiter durchgerutscht und zum Schluss ging das dann nach England. Da waren wir dann schon ausgewählt. Das waren dann vier Deutsche und zwei Reserveleute. Ja, und dann in England wurde dann endgültig entschieden, wer dann fährt von diesen sechs. Und da waren wir zu viert, also zwei deutsche Autos, und dann sind wir nach Brasilien.
Aber das waren jetzt nicht noch ein Kumpel von dir, sondern das waren wirklich drei andere oder dann fünf andere
Nee, ich
Leute, die
kannte
es
die alle nicht.
vorher
Also
nicht.
ich kannte die nur über das Recruitment. Und mein Partner, das war der Dr. Schumm, ein toller Mann, leider letztes Jahr, vorletztes Jahr gestorben. Der hat 50 Mal den Kilimanjaro gemacht als Eingehtour jedes Jahr
Okay.
und hat Achttausende ohne Sauerstoff gemacht, und also ein wahnsinnig guter Mann. Und wir haben uns auch gut ergänzt. Ich habe so mehr die fahrische Sache und er hat das Ganze gecoacht, und das hat er auch toll gemacht. Ja, und Brasilien war halt schon ein Erlebnis. Also wir hatten auch das Glück, dass wir so eine sehr schwierige Trophy hatten. Man sagte, das wäre die schwierigste gewesen, aber sie war noch fahrbar. Die nächste dann, Borneo zum Beispiel, da haben die Dinger 300 Kilometer oder so gefahren, dann den Rest mit dem Helikopter, ne? Und wir haben halt wirklich diese Transamazonica uns durchgegraben. Das war schon toll. Also ich habe nie
Das heißt,
auch
Startpunkt
nachher.
war dann wo?
Bitte?
Wo ist dann gestartet? Grob?
Uff, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste
Im
Fotoalbum
Delta vom
holen.
Amazonas oder wie?
Ja, Amazonas, ja,
Im
logisch.
Delta seid ihr den Fluss raufgefahren oder den Fluss runter?
Nee, der Fluss ist ja gar nicht da. Das ist die Transamazonica. Die haben ja damals mal gedacht, sie nehmen einen Bulldozer oder 20 Bulldozer und schieben den durch den Urwald. Und das war natürlich ein Trugschluss, weil so wie die Regenzeit kommt, ist das ganze Geschiebe nicht mehr da. Da ist alles, du kannst dir das nicht vorstellen, was da an Schlamm und Dreck und Löchern da auf uns zukam. Da standen LKWs drin, die standen schon ein Vierteljahr, ne? Und die haben da kampiert, und die haben dann mit Bulldozer versucht, da die Autos rauszuziehen, aber das war an sich. Dann waren diese ganzen Flüsse, die Rinnsale waren, und durch die Regenzeit sind da riesige Flüsse entstanden. Also wir kamen an eine Stelle, da ging nichts mehr, und dann haben die ein Floß in den Urwald reingefahren, also so eine Fähre, wie man sie vielleicht vom Rhein kennt. Und da haben die Autos drauf gepackt, und dann sind wir da, was weiß ich, einen halben Tag mit der Fähre durch den Urwald gefahren. Also, das sind Bilder, die sind geil, ne? Und dann sind wir irgendwann wieder runtergefahren, sind weitergefahren, ne? Und da waren 10 Prüfungen,
Aber warte
glaube
mal
ich.
ganz kurz, die Fähre, das heißt, sie haben auf dem Fluss, haben die ein Schiff geordert, es ist dann den Fluss
Das
hochgefahren
war
oder wie
kein
auch immer?
Fluss, das war praktisch Überschwemmungsgebiet. Das ist ungefähr so, wenn du in Köln der Rhein über die Ufer tritt, und du würdest da eine Fähre jetzt durch Köln fahren lassen. So muss man sich das vorstellen, ne?
Ja.
Und da war wahrscheinlich 3 Meter oder 2 Meter Wassertief, und da ist das Ding da durchgejuckelt, ne? Mit der Motorsäge, ne?
Also ein relativ
Und
kleines Schiff, da gingen nur ein paar Autos drauf, oder wie?
naja, wir haben da die Autos, das kann ich dir heute nicht mehr genau sagen, aber da waren bestimmt, ich habe noch Bilder, da waren bestimmt 10 Autos drauf oder so, ne? Ja, so eine kleine Flussfähre, so muss man sich das Ding vorstellen, ne? Aber da waren dann links und rechts was weiß ich, die dicken Bäume, und wir sind da durchgejuckelt. Naja, und dann sind wir wieder runter und sind weitergefahren, und das waren 10 Prüfungen, und die mussten auf Zeit oder auf irgendeine Wertung gefahren werden. Und das addiert sich dann, und dann gewinnst du halt oder verlierst du, ne? Und wir haben dann den zweiten gemacht, und was aber der größere Erfolg an sich war, war der Team
Ganz kurz,
Spirit
von
Award.
wie viele Teams sind mitgefahren? Weißt du das noch so grob?
Ja, setzt mich vor, du magst fragen müssen, da hätte ich das gesagt. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es waren, glaube ich, 8, 6 Länder oder so. Ich weiß es heute nicht mehr. Ich kann das, könnte das aber alles
Ja,
genau
okay,
sagen.
aber so eine Größenordnung, ja.
Ja. Und ja, und dann
Und
wird
sind denn
alle
alle
Team.
durchgekommen überhaupt oder sind auch ein paar,
Nee,
ja,
sind, ach, welch einer
zurückgeblieben?
hat sich überschlagen, der ging gar nichts mehr. Dann hat einer den Motor kaputt gefahren, weil er gedacht hat, man fährt bergab, darf man nicht bremsen und so. Und dann sind da die Ventile rausgeflogen. Und das liest man ja immer, dass man bergab nicht bremsen soll im Gelände, ne? Natürlich bremst man nicht, aber wenn er so schnell wird, dass das Ding da 7000 dreht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen bremst, ne?
Das war mal ein
Also das
langer
sind.
Berg.
Ja, naja, gut, das ist eine breite Schneise, die man da reingeschoben hat, und dann sind Brücken weg, du musstest Brücken bauen. Wir haben, glaube ich, 3 der 4 Brücken gebaut, aber Brücken heißt natürlich Bäume von Durchmesser 60 cm, 70 cm dahin zerren und dann mit Seilen, also den Seilwinden und über die Autos, dass das ganze Thema hochkommt. Ja, und dann haben wir da Brücken gebaut, ne? Ich habe auch noch nie eine Brücke gebaut vorher, aber das hat irgendwie dann geklappt. Ja, und dann gab es in
Aber
Team
und wer
7.
hat, warte mal ganz kurz, wer ist denn, gab es denn jetzt ein Team mit allen Wassern gewaschenes Team von Camel bzw. von Land Rover, die dann gesagt haben, so und jetzt bauen wir hier eine Brücke und haben euch da angeleitet oder wart ihr
Nee,
da
nee,
wirklich auf
nee.
euch
Die
selbst
waren ja
gestellt?
teilweise gar nicht da. Also das war schon spannend. Also wir haben manchmal 2, 3 Tage da niemand gesehen, ne? Du fährst halt als Zweiter, dann steckst im Schlamm und dann Batterie ist leer und dann nimmst du die Schaufel und tust das Seil an Baum binden und drehst an der Schaufel dann, dass du das Auto da so 10 cm aus dem Dreck juckelst, dann machst du das Seil wieder kürzer und juckelst wieder mit deinem Drehseil da, mit dem Schippenstiel und ziehst das Ding raus. Und vielleicht hast du Glück und kommt einer, der zieht dich dann an. Und wir haben dann alle Birnen rausgemacht, haben nur noch mit einem Scheinwerfer gefahren, dass die Batterie nicht so überlastet war, ne? Und
Das heißt, ihr seid auch wirklich nicht zusammengeblieben, dieser
nee,
Tross.
wenn da einer stecken bleibt, du willst ja gewinnen, da fährst du weiter. Und dann kommst du wieder an irgendeinen Punkt. Da steht dann wieder einer von Kemmel und sagt, jetzt seid ja alle da, wo sind die anderen, ne? Also das war schon spannend und das war vor allen Dingen ziemlich, ja, die haben halt, wenn du jetzt überhaupt nicht mehr rausgekommen wärst, hätten sie halt mit dem Flugzeug geholt, ne?
Ja, aber wenn jetzt dann so was Größeres kam wie eine Brücke, also eine Flussüberquerung, da hat man dann, sagen wir mal, sich gesammelt mit.
Wenn man Glück hatte, hat man sich gesammelt. Meistens hat man sich dann gesammelt. Dann stand dann der eine halt einen halben Tag schon, weil er nicht drüber kam. Und dann kamen die letzten und dann war wieder das Team zusammen, ne? Und es waren ja auch Leute von Land Rover dabei, die teilweise Reparaturen machen konnten, wobei an sich diese Normalreparaturen hast du alles selbst gemacht. Und wenn was richtig kaputt war, ging eh nichts mehr, ne?
Ja, okay, klar. Na klar.
Also du musstest immer schauen, dass du halt schnell bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du aber gucken, dass der Bock noch läuft, ne? Und da sind halt die Keilriemen runtergesprungen, weil der ganze Schlamm vorne reinkam, die Kühler waren zu. Und es war ja auch wahnsinnig warm. Wir hatten da Luftfeuchtigkeit von 90% oder so, ne? Also, und die Mücken sind ja da zu Hochform aufgelaufen, ne?
Okay, kann man sich. Und die waren Teller groß, oder?
Naja, die waren ganz winzig. Das sind diese Blackflies, so Schnaken, denen kannst du auf den Kopf hauen, da sind sie weg irgendwann. Aber diese Blackflies, die sind halt da, ne? Die sitzen da und beißen dich und der Kumpel kommt, wenn du sie tot drückst und beißt dann weiter, ne? Und es war halt wahnsinnig warm und uns ist am ersten Tag schon 20 Liter Diesel im Auto ausgelaufen und dann hast du da halt in dem Ding da drin gelegen vorne oder hast da ein Zelt aufgebaut, die Hose, die ist stehen geblieben, da war ja alles verdreckt, das war alles Schlamm und ja, das Auto sah aus, als hättest du noch, ja, irgendwo rausgezogen.
Ja, und was war jetzt für euer Team, für deinen Kollegen und dich, die schwierigste oder auch brenzligste Situation damals? Weißt du noch das Jahr?
84.
84. Naja, wo seid ihr wirklich mal gedacht, wo habt ihr wirklich mal fast ans Aufgeben gedacht?
Nö, Quatsch. Das kannst du
Okay.
nicht aufgeben. Du fährst das Ding durch. Also,
Ja,
mir war
okay.
das auch klar, dass wir das Ding schaffen. Also, wenn der Motor hält und das Getriebe hält, kommen wir da durch, ne? Aber da gab es schon. Da war eine Strecke, die sie dann leider eliminiert haben. Da kamen nur zwei Autos durch, ne? Und es war nicht blöd. Weil wir durchkamen. War halt so schwierig, dass da kam halt keiner mehr durch. Ne? Dann haben sie die alle wieder irgendwo gesammelt. Und die Leute, die das organisiert haben, die waren halt auch sehr gut. Das war damals der Andreas Bender. Und der war ja noch ganz jung. Und der hat das Ganze ja auch ins Leben gerufen, so als Idee. Und da war nichts getrickst. Das war an sich alles, ja, ziemlich hautnah. Ne?
Ja, und der war von Land Rover oder war der wirklich von
Ja, der
Camel?
war privat, der hat den Job übernommen, die Camel Trophy da zu leiten, dort drüben, ne? Und dann waren halt von Reynolds Tobacco Leute dabei. Aber das haben wir alles gar nicht so mitgekriegt. Da kam eine Sonderprüfung und die musste halt fahren und ja, und dann musste halt gucken. Ich habe halt so versucht, so, dass ich aus dem Motorsport so ein bisschen kam, dass wir das Auto leicht gehalten haben. Das war so vielleicht unser Trick. Die haben ja, als wir, die standen in der Halle, diese Autos alle, und dann hast du in der Mitte hat das ganze Zeug gelegen, die Ersatzteile und der ganze Krempel, was alles schwer war. Und da musste ich mal Pipi machen und bin raus. Ne? Und dann war keiner da. Und da sind sie alle drauf gestürzt und haben das Zeug in ihre Autos geladen. Und wir hatten nichts drin. Das war gut. Und dann haben wir auch anfänglich so, bis sie es gemerkt haben, vor jeder Sonderprüfung unseren ganzen Krempel rausgeräumt. Dann hast du vielleicht da 2 Sekunden schneller gewesen. Ne?
Ah, okay, cool. Ja, und vor allem nicht
Aber
so
später
ganz
haben sie
tief
es dann
eingesunken.
gemerkt.
Ja,
Bitte?
und vielleicht eben nicht ganz so tief eingesunken, wenn es
Nein,
glitschig
nicht wegen
wird.
dem Einsinken, einfach wenn das Auto leichter ist, ist er ja schneller, ne?
Also da ging es teilweise bei den Sonderprüfungen, ging es nicht um Geschicklichkeit, sondern auch durchaus mal auf Zeit.
Zeit meistens. Ja, manchmal auch auf Geschicklichkeit. Da war zum Beispiel ein Riesenloch, da stand so ein Bulldozer oder so ein Radlader drin und dann haben sich alles davor gestaut und dann war an sich klar, dass du jetzt, wenn du da reinfährst, gegen den Radlader fährst, ne? Da haben sich natürlich alle davor gescheut und dann habe ich schon eine gute Fahrschaltung durch. Da bin ich da durchgeknallt und habe das Ding an den Radlader geklatscht, hinten rechts. Und das war aber nicht schlimm und bin wieder raus und habe das Ding gefahren und habe gedacht, jetzt hast du natürlich die heiße Nummer gebracht. Dummerweise hat am Ende dieses Lochs die Zeitnahme gestanden, ne? Und da bin ich natürlich drüber gefahren und da waren natürlich die Punkte weg, ne? Das wusstest du alles aber nicht. Das haben die halt alle so gemacht, wie sie gerade gedacht haben, ne?
Wie lange hat das Ganze dann gedauert?
3 Wochen, glaube ich.
Ach du Schande, ehrlich, wow.
Ja.
Und verpflegungstechnisch, wie hat man da euch bei Laune gehalten? Heißt, war das wirklich abgesichert oder hattet ihr wirklich auch immer für Hund für eine Woche Proviant an Bord?
Ja, wir haben halt so Essen gekriegt irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr genau. Verhungert sind wir nicht, aber richtig toll war es auch nicht, ne?
Aber doch sehr, eher selbst gemacht, als wenn jetzt da dauernd ein schönes Camp stand mit einem Koch, der euch
Da
dann
gab es
abends.
kein schönes Camp. Also du hast, wenn du Glück hast, waren da mal ein paar Leute zusammen. Aber das war ja alles Dreck. Du hast ja im Dreck gesessen und das Auto war verdreckt und du warst verdreckt und das Schlamm ist in die Schuhe oben rein und die Hose war steckesteif. Ich weiß noch, ich hatte so ein Moskitonetzzelt und das habe ich abends aufgebaut. Und Schlafsack und sowas brauchst du ja alles gar nicht, ist ja immer warm. Und dann hast du da deine Schuhe unaufgeknotet, dass die Hose runterkam. Dann hast du die da vor das Zelt hingestellt, mehr oder weniger, und bist da rein, hast geschlafen, ne? Hast noch die Blackflies tot gedrückt und hast halt dann geschlafen, ne? Und dann morgens ging es weiter.
Wow. So, und dann habt ihr tatsächlich den zweiten Platz belegt.
Ja, wir haben einen zweiten gemacht. Die Italiener haben gewonnen. Wir haben einen zweiten gemacht. Und haben den Team Spirit Award gewonnen. Das war dann schon toll.
Was
Weil
ist
da
das, ein
entscheiden alle.
Sonderpreis?
Bitte?
Ist das ein Sonderpreis oder was ist das?
Naja, das ist, da entscheiden alle Teams, die mitfahren. Und die ganze Crew und alle Journalisten vergeben Punkte. Und da hatten wir das Glück, dass wir da die meisten Punkte hatten. Und dann haben wir das Ding gewonnen.
Ja, das ist ja nochmal eine ganz besondere Auszeichnung.
Ja, das war an sich die höhere Auszeichnung, ne? Weil ja auch deine Kontrahenten da gestimmt haben. Das war schon schön. Also das hat mir auch gefallen.
Das heißt, ihr seid nicht immer rücksichtslos an den anderen vorbeigefahren, sondern ihr habt euch auch mal bereit
Ach, na ja,
erklärt.
gut. Wenn keiner geguckt hat, sind wir schon vorbeigefahren, wenn uns irgendwelche Punkte bekommen haben. Also wir wollten halt gewinnen, klar, ne? Also man, wenn du da den mal Ritter spielst, ist auch nicht gut. Aber jetzt jemand hängen lassen, hätten wir auch nicht gemacht. Wir haben durch diese Brückenbauaktion, da haben wir halt gepunktet, ne?
Ah, okay. Konntet ihr mit Fachwissen glänzen oder habt ihr euch da
Ich
besonders
habe auch noch nie eine
engagiert?
Brücke gebaut, aber es ist irgendwo logisch, wenn du da ein Drahtseil über den Fluss spannst und wie man so einen Baum da drüber bekommt, das war mir für mich irgendwie schon klar. Und dann haben wir den halt drüber gezogen. Aber die Leute waren auch fit. Also ich meine, wenn da einer das Ding gefahren hat, also da war keiner dabei, der da 2 linke Hände hatte, ne?
Ja gut, klar, das kann man sich vorstellen. Das wäre ja Selbstmord.
Die haben ja alle praktisch bei diesen ganzen Ländern diese Recruitments gemacht und die waren ja teilweise sehr viel höher gewertet als bei uns. Also wenn die Türken, die haben glaube ich später mal gewonnen, da hat praktisch der Bundespräsident in Anführungsstriche die begrüßt. Bei uns war keiner auf dem Flughafen, ne? Also in Deutschland war das ja immer so, Ja, der Deutsche muss ja immer irgendwas meckern, ne? Und das war auch bei der Kemmel Trophy später dann. Dadurch ist das ganze Ding ja auch mehr oder weniger kaputt gegangen später dann, ne? Dann haben sie sich so Sachen einfallen lassen, dass sie irgendwelchen Wissenschaftlern Wasserkanister hinschleppen und so ein Quatsch, ne? Oder dann haben sie die Autos beladen mit irgendwelchen Booten und Fahrrädern und weiß der Kuckuck was. Das war ja nie der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache war an sich von A
Ach so, ein
nach
bisschen
B, das.
Charity sollte das dann werden,
Ja,
oder wie?
im
Ach so,
Endeffekt war
okay.
das die Aufgabe, das Auto von A nach B zu bekommen, ne? Und ja, das war schon ein tolles Erlebnis, ja.
Klasse.
Hab dann später nochmal diese in Argentinien und Chile, da gab es so einen Dunlop Iron Drivers Cup, den habe ich dann auch nochmal mitgefahren.
Was gab es da für Fahrzeuge?
Das waren
Auch?
Toyotas, so
Ah, okay.
PKWs. Ja,
Okay.
da wird viel schnell gefahren und halt auf diesen
Okay.
Gravel Roads da.
Ja, also du sagtest mir schon, dass danach dann Automotive-Branche, Marketing-Events, das heißt mit der Erfahrung auch mit Land Rover und mit Camel, dass du dann da Blut geleckt hättest und bist in diese Schiene gekommen.
Nee, das war an sich, sagen wir mal, andersrum. Ich habe durch diese Camel Trophy, das war ja schon damals so ungefähr, wenn du heute Paris-Dakar fahren würdest, ne? Und das war für mich beruflich schon ein toller Erfolg, weil ich damit, ja, wenn du halt eine Veranstaltung machen darfst und du sagst, du bist die Camel Trophy gefahren, dann war das schon so ein kleiner Heiligenschein. Und habe danach gleich das Glück gehabt, dass ich im Herbst, also die Camel Trophy war im Frühjahr und im Herbst 84 war ein Rennen von dem Thierry Sabine, der die Camel, der die Paris-Dakar damals gemacht hat, bis er verunglückt ist. Der hat den Niger fahren lassen mit Motorboden, ne? Und das war natürlich auch ein heißes Ding. Es war 2000 Kilometer Niger bergauf, ging von Niamey nach Bamako. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe das gelesen irgendwo, ich bin irgendwo hingeflogen und las in so einer Bordzeitung oder irgendwas von diesem Rennen. Denke ich, könnte man sich machen, ne? Und dann habe ich Metzler angerufen und Yamaha und so, habe versucht, da einen Motor, ein Boot zu bekommen und habe mir zwei Kumpels ausgesucht aus meinem Bekanntenkreis und wir gesagt, machen wir. Und dann sind wir das Ding gefahren. Das war auch spannend, ne? So, wenn du so um die Nilpferde rumkurfst. Und wir waren das einzigste Team ohne Service. Das war natürlich auch spannend. Du hast den ganzen Krempel im Boot und konntest damit überhaupt nicht mehr schnell fahren, weil das Boot komplett überladen war.
Also ihr hattet kein Service-Team, was mit dem LKW am Ufer entlang gefahren
Ja,
ist.
die hatten alle Service gehabt, ne? Und
Okay.
wir hatten halt keinen Service. Und das war schon, das war an sich das Handicap. Das Boot war wahnsinnig schnell. Und aber wir haben das Ding so überladen. Wir hatten da zwei Getriebe drin und was weiß ich, was 200, naja, 250 Liter Benzin und die ganzen Propeller. Ne? Du fährst die ersten 5 Tage, fährst du Wildwasser bergauf. Du sind so Steilstrecken drin, wo du an sich, wenn ich mir die Bilder heute anschaue, kannst du dann sich gar nicht hochfahren. Aber irgendwie bist du es ja doch, hast es doch geschafft, ne?
Ja, klar.
Aber wenn du Pech hast, ist halt das Getriebe weg, ne?
Wie lang ist die Strecke?
2000 Kilometer. Ja, und dann hast du Sandstürme, ne? Und dann, du hast da, wir hatten einmal fast 60 Grad in der Sonne, ne? Du gehst kaputt, ne? Also, wir hatten einmal kein Benzin bekommen, also nicht
Ja.
wir, sondern alle.
Ja.
Und dann haben wir da an dem Fluss gehockt und da kannst dann dich nur dich ins Wasser setzen, ne? Also du kannst, da ist keine Palme und nichts, dass du sitzt wirklich in der prallen Sonne.
Ja. Und das war dann, der Veranstalter hat dann einen Preis ausgelobt oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, gut, das war ein Rennen halt und wenn du gewinnst, kriegst du einen Pokal, so wie üblich, ne? Und das war
Kein,
schon.
keine Rente bis, ja, bis Lebensende oder
Nee,
größere
nee, es ist
Geltung.
so wie alle Rennen sind, kriegst da kein Geld, du kriegst einen Preis, kriegst du auf die Schulter gekloppt
Ja.
und dann fährst du wieder heim.
Okay.
So wie auch im Motorsport generell läuft. Ich meine, das ist ja selten, dass du da jetzt die großen Preisgelder kriegst. Und das war schon sehr spannend, ne? Also das Ding war. Aber das haben wir auch irgendwie. Aber da haben wir auch, da haben wir, glaube ich, in der Schlauchbootklasse, da waren immer nicht mehr viel da, weil jeden Tag sind ja welche ausgefallen. Und jeden Tag, wo welche ausgefallen sind, sind wir weiter vorgekommen. Und
Okay, sehr schön.
also wir haben immer geguckt und haben uns immer gefreut, wenn einer ausgefallen ist. Und dann konnte man halt wieder einen Platz gut machen. Und bei den Schlauchbooten waren wir dann zum Schluss die Dritten, aber da gab es, glaube ich, nur noch vier oder fünf. Und aber wir haben den Preis der härtesten Crew gewonnen. Das war dann auch geil. Das
Ja, auch wieder von den Kollegen ausgewertet oder wie kann man sich das
nee, das
vorstellen?
hat die Rennleitung bestimmt. Also der Teresa Bien hat es bestimmt. Und der hat ja damals schon die Paris-Dakar gemacht. Und der wollte an sich diese Motorbootrennen etablieren. Und aber da hat einen Fehler gemacht. Der dachte, dass die Motorbootindustrie genauso viel Geld hat wie die Autoindustrie.
Aha, okay. Lass uns aber noch mal kurz zu den weiteren Themen kommen. Du hast dann ja schon aufgrund dieser verschiedenen Erfahrungen im Ausland, in unzugänglichen Regionen und so weiter, in deinem Outdoor-Erlebnis und Erlebnissen, dass du da dir eben diese ganzen Möglichkeiten, sich zu helfen in der freien Natur, zu einem Buch gemacht. Das heißt, der Lapp wird der genannt. Jeder, der sich ein bisschen mit Offroad und Outdoor und so weiter auskennt, kennt ihn. Ein schöner, kleiner, handlicher Ratgeber. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, ich hatte damals ja schon überlegt, mich selbstständig zu machen und wusste aber noch nicht so genau wie. Und habe dann schon mal die Firma gegründet, aber habe noch gearbeitet, konventionell, und habe dann mit diesen Kursen angefangen. Ich nannte das Expeditionsseminare und das ging über 4 Tage. Und da haben wir halt so das ganze Thema, was jetzt so in dem Buch drin ist, so mit den Aspiranten da gemacht. Und der letzte Tag war dann Medizin, weil ich das auch so denke, dass das an sich sehr wichtig ist, weil dass man den Leuten klar macht, dass wenn du einen Fuß verstauchst oder was brichst, dass das
Oder sich man mitten in den Fuß hackt, wie du als
ja, genau.
Junge.
Und dann ist das der Kuchen gegessen, ne? Und aus diesen Kursen, die habe ich dann Anfang 10 Stück im Jahr gemacht, und dann wurde es aber immer weniger, weil ich das gar nicht geschafft habe. Und dann hat man da einfach Fotokopien gemacht und hat das ganze Wissen, was man darüber bringen wollte, den halt als Fotokopien gegeben. Und irgendwann kam der Peach Verlag und fragte mich, ob ich ein Kanu-Buch schreiben wollte, könnte. Habe ich so, ja, wir haben ja damals schon viel Alaska gemacht, so mit Schlauchbooten und so. Sag ich, klar, aber da gibt es Leute, die sind da viel besser, ne? Also klar, ich kann paddeln, aber ich würde mich da jetzt, ja, nicht
Nicht als Experte
hin,
sehen.
dass ich da jetzt ein Schlauchboot, also ein Kanu-Buch schreiben könnte, ne? Kann Erlebnisbericht schreiben, aber es gibt da Leute, die sind besser, die gibt auch Leute, die besser reiten und besser Motorrad fahren. Und dann habe ich ja gesagt, man könnte ja aus dem Thema so ein Outdoor-Buch machen, also so, wie helfe ich mir draußen, wie das Buch ja jetzt heißt. Und aus diesen Einzelteilen oder aus diesen Papierteilen habe ich das dann zusammengestellt, nach dem Motto, so man nehme, so wie in einem Kochbuch, ne? Also da sind keine Erlebnisse drin, sondern das ist einfach, man nehme, wenn die Situation eintritt, wie kann ich mir dann in der Situation helfen? Und naja, das läuft heute noch toll. Ich habe jetzt fast 70.000 Bücher verkauft.
Ja,
Und
klasse.
ja, das ist wirklich klasse.
Und was ist dein heftigstes Thema hier drin? Ich meine, nur da sind ja wirklich kleinere, ja, du hast gerade schon gesagt, medizinische Tipps sozusagen drin.
Naja, gut, ich habe ja
Kam es
viele
bei
Sachen.
dir selbst mal dazu, wo du sagen würdest, okay, ich muss hier mal ein Bein schienen, also gebrochenes, oder ich muss hier mal eine Wunde zunähen, à la Rambo? Gab es sowas?
Nee, an sich nicht. Das sind halt manchmal Sachen dabei, wo du einfach Glück hast, ne? Und aber mir ist halt klar, wenn, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn du heute 37,9 Fieber hast, bist du noch ein Drittel von dem, was du sonst die Klappe aufreißt, ne? Und das muss man sich einfach im Klaren sein. Und deshalb ist für mich dieser Medizinteil oder der Arzt, den wir da dabei hatten an dem letzten Tag, ganz wichtig, weil da kannst du auch nicht mehr so viel improvisieren, ne? Und man muss halt auch da schauen, dass man, wenn man irgendwo Schwächen hat, dass man die schon vorkalkuliert. Und aber ganz geht's natürlich nicht. Wir haben in Norwegen Schlittenhundetrips gemacht, glaube ich, drei große, wo wir uns Hunde geliehen haben, aber den Mascher mitgenommen haben, weil sonst laufen die Hunde nicht, wenn man sie nicht kennt. Und da ist uns ein Schwerstunfall passiert. Wir haben so eine Bundesstraße überquert, oben in Norwegen. Und da war so ein Loch in diese Schneewand, links und rechts von der Straße. Die war 3 Meter hoch oder 2 Meter hoch. Und da hat der Mascher oder irgendwelche Leute, die da wohnen, halt ein Loch reingeschnitten, wo wir dann mit den Hundegespanne angeschossen kamen. Der Mascher vorne weg, weil der ist ja vorne weggefahren. Der zweite Schlitten war ich und der dritte Schlitten war ein Kumpel von mir. Und der Donner da durch, der konnte ja auch nicht anhalten und du kannst ja auch nicht, der hat glaube ich 6 Hunde dran gehabt. Ne, wir hatten 6 und der hat glaube ich 10 davor. Ja, wir hatten 6. Und dann hast du, ja, siehst ja vorne nichts. Also der Hund, der ist schon auf der, die Hunde sind schon auf der anderen Seite und da kommt erst dein Schlitten. Auf alle Fälle schieße ich auch durch das Loch und da sehe ich von links so einen Sprinter da. Schon die wilden Bremsmanöver machen, der hat uns gesehen und bremste da und naja, dann ich bin noch durchgekommen und den Frank hat's erwischt, ne? Und dann ist der ja in den Apparat reingedonnert. Also ich konnte es ja auch nicht sehen, weil ich schon durch war. Ich habe dann nur gedacht, ich dachte sofort an die Hunde, ne? Ich habe gar nicht gedacht, dass da auch ein Mensch drauf ist. Und ich habe dann den Schlitten umgeworfen, dann halten die ja an. Und bin zurück und da die Hunde waren fit, der Schlitten ist meilenweit weggeflogen und der Frank ist auch so 60, 70 Meter da, nein, der hat ihn mit der Tür erwischt und da war eine Delle in der Tür von, ja, bis zur Verkleidung, ne? Das hat er mit dem Kopf da reingehauen und der hatte auch keinen Ton mehr von sich gegeben, ne? Und ich dachte, er ist tot, ne? Das ist schon blöd. Und ja, dann hat dann der über Telefon Krankenwagen geholt. Das nächste Krankenhaus war 170 Kilometer weg. Ja, und dann bin ich mitgefahren. Die anderen sind dann weiter, haben wir die Hunde verteilt und die sind dann, haben da irgendwo ein Camp gemacht und sagten, dass sie mich dann mit dem Schneemobil wiederholen, wenn ich den da abgeliefert habe. Ich dachte, er ist tot, da hat er nichts mehr von sich gegeben auf den ganzen 170 Kilometer. Und ja, dann haben wir den abgeliefert. Und ich habe mir dann überlegt, wie ich das dem seiner Frau da mitteile. Aber ja, der hat es überlebt, der hat nur die Hand gebrochen, nichts passiert.
Aber eine schwere Gehirnerschütterung wenigstens.
Ja, logisch, aber der hat einen Kopf gehabt wie,
Beton.
ja, wie
Ja,
Beton.
toi, toi,
Also,
toi. Ja, Glück im
ja,
Unglück.
Glück, wahnsinniges Glück. Ne? Und das meinte ich damit. Das sind die Sachen, die du halt nicht planen kannst. Ne? Du
Ja, wo
kannst
dann das
planen.
Abenteuer und die Freiheit, die man da so ja, auch erleben will, dann eben doch an seine Grenzen kommt, oder? Dann wird man doch ein bisschen nachdenklich.
Ja, logisch, du kannst, wir haben so eine Steigung gefahren, dann als der Frank weg war. Und es hat ein ungeheuer starker Wind gewesen und ich dachte, das, was wir jetzt hier machen, ist gefährlich, ne? Das ist nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, also wenn ich allein gewesen wäre oder mit das allein organisiert hätte, dann hätte ich gesagt, wir halten jetzt hier an und graben uns hier ein, ne?
Okay.
Und habe ich natürlich nicht gemacht, weil der Mascher, der hat
Jetzt
ja
bist du
die
ein bisschen leise
Verantwortung.
geworden.
Warte mal, geht's noch?
Ja, vielleicht noch mal
Hörst
ganz
du mich?
kurz den Satz nochmal von vorne.
Also,
Bitte?
ich dachte, wenn ich jetzt alleine das gemacht hätte, diese Tour, dann hätte ich zu meinem Kumpel gesagt, wir hören jetzt auf hier und graben uns ein und warte, bis der Sturm weg ist, ne? Und das haben wir natürlich nicht gemacht. Ich habe das alles gedacht, aber naja, gut, dann sind wir weitergefahren und dann irgendwann haben wir ein Camp gefunden und dann haben wir uns abends in der Halde und da sage ich, das war schon heiß. Ne? Sagt er, ja, an der Stelle sind letztes Jahr zwei Rescue-Leute tödlich verunglückt. Da ist immer so ein Wind. Da sagte ich, du Blödmann, ne? Das war hochgefährlich, weil wenn du das erste Mal, wenn du da, was weiß ich, du hast wahrscheinlich das 70, 80 Grad Minus, wenn du den Chill-Faktor dabei hast, ne? Und da machst du nicht mehr lang, ne? Und da musst du dich halt irgendwie schützen vor dem Wind und das wäre auch gar nicht, war ja nicht schlimm. Aber der hat es halt durchgezogen, es ist gut gegangen. Aber dann sagt er mir, die hatten irgendeine Übung von diesen Rescue-Leuten und dabei waren sie an der Kleidenstelle und sind zwei tödlich verunglückt, also praktisch erfroren, ne? Und das sind so Sachen, ja, wo ich sage, wenn du weißt, was Kälte ist, dann kannst du da auch handeln. Und wenn du weißt, wie ein Segelboot funktioniert, kannst du auch handeln. Aber das sind so die Sachen, wo du dann sagst, naja gut, wie jetzt mit dem Frank, der da gegen die Tür geklatscht ist, ne? Das kann dann natürlich auch in Frankfurt passieren, an der Ampel, ne?
Ja, sicher. Aber da konntest du dann, also jetzt auch solche Dinge, wie man dann sich gegen Kälte schützt, wie man übernachtet, wie man Biwak baut und so weiter, das findet man dann ja auch in dem Ratgeber, ne, von dir, wie helfe ich mir draußen, ist dir dann wahrscheinlich wichtig gewesen, dass solche Sachen auch mal eben schriftlich festgehalten werden und man das, naja, sich da mal einlesen kann.
Ja, war schon, ja klar, das war die Idee von dem Buch, ne? Das, ne?
Okay. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang weiterreden, auch gerade dann weitere Entwicklung von dir, deine legendäre Lodenjacke zum Beispiel oder eben auch deinen Offroad-Camper. Das wäre vielleicht Stoff für ein weiteres Interview, für einen weiteren Podcast. Ich würde aber gerne noch dich einfach mal fragen, wo könnte man, was sind so denn so deine nächsten Ziele? Hast du jetzt, sagst du, okay, komm, jetzt Corona und so weiter, aber jetzt im Sommer kann man das ein oder andere machen. Hast du da gerade ein aktuelles Projekt oder?
Naja, ich habe so ein bisschen das Problem zurzeit, dass meine Mutter nicht mehr fit ist und ich zurzeit die letzten 2 Jahre, sagen wir mal, die großen Auslandssachen, so wie Alaska und so, nicht machen kann. Ich wollte nach Australien, das habe ich abgesagt, weil ich muss versuchen, innerhalb von maximal 5 Tagen zu Hause zu sein, ne? Und da haben wir jetzt halt die letzten 2 Jahre so Europatouren gemacht, aber das ist auch schön, ich war jetzt in Rumänien. Und war schon 24 Mal jetzt in Rumänien.
Cool.
Ja, also Rumänien ist toll. Und wir waren in Schweden und Herzegowina und den ganzen Kram. Das ist auch schön. Und ja.
Aber das sind dann
Und
praktisch deine privaten Reisen jetzt, da sind keine offiziellen Veranstaltungen mehr dabei, oder?
das habe ich jetzt nicht verstanden. Was
Das sind
meinst du?
jetzt so, das waren jetzt so deine privaten Reisen. Das ist jetzt keine Veranstaltung mehr von, naja, wem auch immer, wo du als Event teilnimmst.
Was wolltest du da jetzt wissen? Ich habe das
Nee,
jetzt
nur
nicht
so, das
verstanden.
sind jetzt, weil du sagst, wir waren in Rumänien oder jetzt, wir waren in
Ach so,
Schweden.
ne, das waren ja alles private Sachen. Also ich habe ja Gott sei Dank sehr viel von der Welt gesehen über die Veranstaltungen. Ich habe ja damals aus diesen Kursen, die ich da gemacht habe, dann kam irgendwann die Industrie und wollte solche Kurse für ihre Kunden, der die meisten Waschmaschinen verkauft hat oder irgend sowas haben. Und das habe ich, da
Okay.
mache ich nicht, ne? Aber umgekehrt war das.
Entsendungsveranstaltung, okay.
Ja, klar, du machst für die eigene Versicherung, die die meisten Hundeversicherungen verkauft hat, machst du dann eine Veranstaltung. Und das ist ja auch toll und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber ich mache da keinen Kurs. Also das, ich habe dann aus dem Kurs, wir haben damals Rafting gemacht und alles Mögliche und abgeseilt und Offroad und das konnte man alles machen. Aber ich habe diesen ernsthaften Kurs, das habe ich nicht gewollt. Und dadurch habe ich natürlich sehr viel von der Welt gesehen. Es war sich Sibirien und ganze Afrika-Kram. Das war toll, aber die privaten Sachen, die habe ich ja, wie der Name schon sagt, privat gemacht. Und da war halt 24 Mal im Winter nach Rumänien. Da im Schnee mit Schneeketten und die Wölfe die Nase gezwickt und so.
Gut, du, danke. Es ist nochmal eine schöne Überleitung, weil ich werde ja knapp 90 Monate, 90 Wochen zum Glück, ein einjähriges Sabbatical machen. Und da wäre jetzt einfach nochmal eine abschließende Frage. Hättest du, sag mal, aus deiner Sicht einen Ort, wo du sagen würdest, da muss man unbedingt mal gewesen sein? Also das würde ich jetzt in eine Liste alles eintragen, in meine sogenannte Sub-Bucket-List, dass ich da vielleicht dann auch mal hinfahre.
Vatikan zum Papst? Nee, ein Spaß. Das kommt immer drauf an, was du dir vorstellst. Für mich waren so die Traumländer Alaska, weil du da wirklich wochenlang allein unterwegs bist und das vor allen Dingen mit dem Boot machen kannst. Du kannst in diesen Ländern ja nicht laufen. Das ist Quatsch, ne? Also du kriegst ja das Essen nicht mit und du kannst auch
Aber
nicht da natürlich.
offroaden, wo könnte man dann am besten
Das
offroaden?
geht nicht. Offroaden, naja gut,
Ja.
du fährst nach Albanien, Rumänien, Bulgarien, der ganze Ostblock geht. Aber man darf halt nicht so viel darüber reden, weil das ist ja das nächste Thema, dass die Leute alle im Internet und überzählen, wo sie da bei WhatsApp, wie wir den einen Schlafplatz in Förster wieder geärgert haben, dass man muss den Mund halten. Also man muss das machen, muss es genießen und alles gut, ne? Und was der beste Platz war, das muss jeder selbst wissen. Einer geht gerne um den Campingplatz, der andere guckt sich gern die Oper an und ich bin halt gern im Wald allein, ne?
Okay. Ja, ist doch schön. Das ist ein schöner Abschluss. Man sollte es genießen. Ich sehe, du hast dein Leben auch wirklich genossen in vollen Zügen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann auch mal wirklich treffen. Also vis-à-vis, nicht mehr nur übers Internet. Gäbe es in naher Zukunft, bist du mal sag mal, auf der Allradmesse oder sonst wo, wo du dir vorgenommen hast, im Sommer mal zu sein, wo wir uns mal treffen könnten?
Ja, wenn das alles so klappt, werde ich schon in Bad Kissingen sein. Sonst diese Treffen bin ich an sich wenig.
Okay, also das habe ich mir nämlich auch vorgenommen für 2022. Da würde ich sagen, es war sehr interessant für mich. Ich habe einiges gelernt, mitgenommen. Auch meine Vorstellung von der Camel Trophy damals als junger Mann hat sich hier jetzt ein bisschen relativiert. Also das hätte ich ja niemals hingekriegt, logischerweise. Und ja, würde ich sagen, ich würde mich jetzt hier gerne erstmal verabschieden, dass wir uns dann auf jeden Fall diesen Sommer mal sehen, persönlich kennenlernen. Und sage dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, bleib gesund und ja, auf dass man weiterhin an dem Thema Offroad bzw. Outdoor dann auch arbeiten kann, beziehungsweise wir auch immer das ein oder andere noch zusammen erleben.
Gut, dann bedanke ich mich auch.
Schönen Abend, schöne Zeit.
Guck, dass die Wölfe dich nicht fressen und alles ist gut. Dankeschön, ne?
Ja, ciao.
Ciao.
So Leute, das war's dann für heute. Ja, mein erstes Interview ist nun im Kasten. Und ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz und es ist auch wirklich eine Ehre für mich gewesen, Volker hier kennengelernt zu haben. Und ich denke, das war mit Sicherheit nicht das allerletzte Mal, dass wir beide zusammen gesprochen haben. Vielleicht gibt es dann auch nochmal irgendwann ein zweites Interview. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes, was immer diese sein sollen, seine Homepage verlinken, volkerlapp-outdoor.de. Und ich muss sagen, wenn ich mir heute bei YouTube die Videos oder das Video angucke, was da zur Camel Trophy 1984 entstand von einem holländischen Filmteam, dann bin ich eigentlich froh, dass mein damaliger Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, per Losentscheid nämlich an dieser Rallye teilnehmen zu können. Gut, also auch dazu, zu dem Video, werde ich einen Link hinten dran hängen. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Bin total happy, dass es einigermaßen glimpflich über die Bühne gegangen ist. Ich wünsche euch somit allzeit eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen und sage bis dahin so long. And goodbye.